Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Für Wissenschaftler bilden die eisgefüllten Kavernen in den Felswänden der Alpen ein einzigartiges Archiv voller Hinweise auf das Klima vergangener Epochen. Für Autor Tom Dauer waren diese Höhlen zudem eine Herausforderung, die ihn als Kletterer vor ungeahnte Probleme stellte. Abseilen ins Höhleneis, ein Text von Tom Dauer. Es liest Geo-Redakteur Matthias Unger.
Behutsam setze ich meine Schritte in die Spuren der vor mir gehenden Männer. Mit gebremster Kraft, erst den Absatz, dann die Sohle, als könne ich mich auf diese Weise leichter machen. Die Wärme der Morgensonne hat den Schnee in der Südflanke des Schwarzmooskogels bereits aufgeweicht. Er trägt gerade noch unser Gewicht. Nur ein unbedachter Schritt und einer von uns oder wir alle drei würden durch die trügerische Schneedecke stürzen. Wie tief? Ich weiß es nicht. Vielleicht einen Meter, bis graues, scharfkantiges Gestein meinen Sturz bremsen könnte. Vielleicht auch weiter in eine schmale, dunkle Spalte oder in eine der kreisrunden Dolinen, die sich nach unten hin wie Trichter verengen. Denn unter dem Schnee liegt rauer, zerklüfteter, in hunderttausenden Jahren von Kohlensäure zerfressener Kalk, der Karst, eine Landschaft aus Schächten, Klüften, Höhlen. Während ich Robert Seebacher und Marc Lütscher durch die von mannshohen Latschenkiefern bedeckte Plateaulandschaft des Toten Gebirges folge, bleibe ich unruhig und angespannt. Ein Gefühl, das mich den ganzen Tag begleiten wird. Über und unter der Erde. Ein langer Schritt über die Kluft, die sich zwischen Schneefeld und Felsen öffnet, dann hat Seebacher wieder festen Boden unter den Füßen. Erleichtert atmet er auf. Wie kaum ein anderer kennt er die unsichtbaren Gefahren des Karstes. Und wie kaum ein anderer kennt er das karge Gebirge hier in den nördlichen Kalkalpen des Salzburger Landes. Obwohl Nebelschwaden uns immer wieder die Sicht nehmen, obwohl kein Weg durch die monotone Wildnis führt, die vor uns liegt wie ein grün-weiß-grauer Flickenteppich, findet Robert Seebacher schließlich unser Ziel, den Eingang der Schwarzmoos-Kogelhöhle. Seebacher, 43 Jahre alt, Österreicher von Beruf Polizist, ist seit 3 Jahrzehnten an ihrer Erforschung beteiligt. 99 Höhlenkilometer konnten seit ihrer Entdeckung im Jahre 1929 vermessen werden. Das weit verzweigte Gängesystem im Bauch des 1842 Meter hohen vorderen Schwarzmooskogels ist damit die drittlängste Höhle Österreichs. Und über hunderte von Metern ist sie mit Eis gefüllt. Mit Höhleneis. Genau deshalb hat auch Marc Lütscher 2 Stunden lang Seil, Eispickel, Steigeisen, Helm und Rucksack über Schnee und Kalkriffe geschleppt. Der 38-Jährige forscht am Institut für Geologie der Universität Innsbruck im Fachgebiet Paläoklimatologie. Und die Höhle, vor der wir stehen, ist für ihn ein natürliches Archiv mit Informationen über die klimatischen Verhältnisse der jüngeren Erdgeschichte. Auch anderswo werden Klimaproxys ausgewertet, Ablagerungen im Eis der Antarktis, die Jahresringe uralter Bäume oder der Wuchs von Stalaktiten und Stalagmiten geben ebenfalls Aufschluss über Temperatur, Feuchtigkeit und Luftzusammensetzung vergangener Epochen. Für Lütscher aber existiert derzeit kein interessanteres Archiv als das Höhleneis. Genauer gesagt, kein interessanteres Archiv als jenes Nebenprodukt, das bei der Bildung von Höhleneis entsteht, nämlich kristallines Carbonat. Die kleinen, geruchlosen, gelbschimmernden Kügelchen formen sich nur bei großer Kälte, wenn Wasserlachen auf einer Eisoberfläche von oben nach unten zufrieren. Das eingeschlossene Wasser gerät dabei unter immer höheren Druck, bis eine Mischung verschiedener Elemente in Form grobkörniger Kristalle ausgefällt wird. Diese kleinen Aggregate, sagt Lütscher, sind wie Zeitkapseln. Wenn wir ihr Alter wissen, wissen wir auch, welches Klima zur Zeit ihrer Entstehung in den Alpen herrschte. Wichtige Mosaiksteinchen für das Verständnis langfristiger Prozesse in unserer Atmosphäre. Dazu kommt, Eishöhlen sind durch die Luftzirkulation zwar mit Prozessen in der Außenwelt verbunden, zugleich aber vor Oberflächenerosion geschützt. Kalzitpartikel können also lange Perioden unbeschadet überdauern. Sie sind daher sicheres Anzeichen für frühere Eisablagerungen, auch in Bergregionen, die nie vergletschert waren. Und anders als etwa das System der Baumringe, wächst Höhleneis im Winter, sodass sich aus seiner Massenbilanz Klimainformationen, insbesondere über die kalten Jahreszeiten vergangener Zeitalter, gewinnen lassen. All diese Faktoren machen Kryogene, also durch Kälte entstandene Kalzite, zu einem wertvollen Klimaindiz. sofern man die winzigen Zeitkapseln findet. Zwar sind sie einst in vielen alpinen Höhlen entstanden, für das ungeübte Auge sehen ihre Verbindungen jedoch nur aus wie zerriebenes Gestein. Und selbst Lütscher muss auf den Knien über den Schutt auf dem Höhlenboden robben, wenn er die 1 bis 4 Millimeter großen Kalzitperlen finden will. Vor dem Elefanteneingang, einer annähernd kreisrunden Öffnung in 1650 Meter Höhe, schlüpfen Seebacher und Lütscher in den Schlatz, den Höhlenanzug, einen Overall aus robustem Material, der Kälte und Nässe abweist. Das ist wichtig, denn aus der Tiefe der Höhle strömt eisige Luft, die im Freien zu dünnen Nebelschleiern kondensiert. Im Erdinneren zirkuliert das System, sagt Lütscher. Weil der Höhleneingang, vor dem wir stehen, relativ niedrig liegt, strömt kalte, dichte Luft hinaus. Durch höhere Eingänge wird zugleich wärmere Luft angesaugt. Im Winter dreht sich die Ventilation um. Dann strömt die ungefähr 0 Grad warme Höhenluft zu den höher gelegenen Eingängen aus. Kalte Außenluft wird unten angesogen. Sie unterkühlt die Höhle, sodass einsickerndes Wasser gefriert. Und auf diese Weise entstehe das Höhleneis, erklärt Lütscher, das nie der Sommersonne ausgesetzt ist und daher stellenweise mehrere tausend Jahre alt sein kann. Derart nüchtern, denke ich, kann nur ein Wissenschaftler diese Nebelschwaden betrachten. Für mich sieht es aus, als atme der Berg, ein schlafender Riese, in dessen Schlund wir hineinklettern wollen. Obwohl es inzwischen warm geworden ist, fröstelt es mich. Ich ziehe eine schwarze Sturmhaube unter meinen Helm. Zumindest körperlich will ich dem feuchtkalten Hauch trotzen, der uns im Inneren der Höhle entgegenbläst. Zunächst flach, dann immer steiler führt der Gang ins Dunkle. Schritt für Schritt mit Steigeisen und den Spitzen der Eispickel nach Halt suchend, steigen Lütscher und Seebacher tiefer in den Schlund. Nach 100 Metern auf einer schrägen Rampe erreichen wir einen vereisten Vorsprung. Dahinter verschwindet die Eisfläche jäh in der Tiefe. Ein gefrorener Wasserfall. Abseilen. Seebacher verankert das Seil, wirft dessen Enden in die Tiefe und gleitet daran hinab. Bald ist nur noch der Kegel seiner Stirnlampe zu erkennen. »Seil frei!« hallt einige Minuten später der Ruf Lütschers durch die Höhle. Jetzt bin ich an der Reihe. Aufmerksam lege ich das Seil in mein Sicherungsgerät ein, belaste es mit meinem ganzen Gewicht. Dann erst löse ich die Schlinge, mit der ich mich selbst gesichert habe. Automatisierte Handgriffe sind das 100 Male ausgeführt. Gerade deshalb mahne ich mich selbst zu höchster Konzentration. Ein kleiner Fehler, nur ein Ausrutschen, ein schlampig geknüpfter Knoten und schon rutscht man aus auf dem Höhleneis, saust in die Tiefe, es gäbe kein Halten mehr, nur noch den Fall bis zum Aufschlag. Einen Verletzten aus dieser Höhle zu bergen, die schwierig zu begehen ist, würde sehr lange dauern. Schließlich stehe auch ich wieder auf festem Boden. Genauer gesagt auf Eis, das im Licht unserer Lampen grünblau schimmert. Es ist spiegelglatt wie eine frisch polierte Eisloffläche. Erst als ich den Blick wieder von dem erstarrten See zu unseren Füßen löse, nehme ich wahr, dass wir uns in einer unterirdischen Kathedrale befinden. 60 Meter ist sie hoch, 130 Meter lang, 90 Meter breit, einer der größten vereisten Höhlenräume weltweit. Wie ein Zuckerhut schmiegt sich ein eisiger Kegel an eine Felswand. Seine Gestalt gab dem Hohlraum einen Namen, Schneevulkanhalle. Vollkommen bizarr. Und schön. Aus dem überfrorenen Boden sprießen haushohe Stalagmiten aus Eis, deren obere Enden zu runden Kappen geschmolzen sind, wie Pilzstrünke, die ihren Hut verloren haben. Eiskristalle kleben an den Wänden. Ihre hexagonalen Strukturen bilden gleichmäßige Muster. An gefrorenen Kaskaden trotzte das wachsende Eis der Schwerkraft. Eiszapfen ragen horizontal ins Höhlendunkel wie tropfende Pinocchio-Nasen. Von der Decke hängen schillernde Stalaktiten überdimensionalen Kronleuchtern gleich. Die meisten fransen in Eiszapfen aus. Einige jedoch sind abgebrochen. Ihre Reste liegen in tonnenschwere Teile zerschmettert auf dem Höhlenboden. Damoklesschwerter über unseren Köpfen. Noch niemals, denke ich, ergab diese Metapher mehr Sinn. Denn Seebacher warnt, die Eiszapfen sind bis zu 10 Meter lang. Wenn im Sommer Schmelzwasser durch Klüfte eindringt, können sie plötzlich abbrechen. Und nach einer kurzen Pause fügt er hinzu, dann nützt uns auch der Helm nicht mehr viel. In der Hallenmitte türmen sich kühlschrankgroße Felsbrocken. Auch sie brachen einst von der Höhlendecke ab. In Gesteinsritzen gefriert und schmilzt das Wasser so lange, bis die schweren Trümmer abgesprengt werden. Jederzeit kann das wieder passieren. Aber Lütscher lässt sich von der Gefahr nicht beirren. Als Höhlenforscher ist er ständig mit Risiken konfrontiert. Absturz, Verirren, Wassereinbruch, Verletzungen. Vielleicht kümmert ihn das, was er ohnehin nicht beeinflussen kann, so erkennbar wenig. Schon während des Abstiegs wurde er zunehmend unruhiger. vor lauter Vorfreude allerdings. Jetzt 100 Meter tief im Karst ist er in seinem Element, stapft über einen Schuttkegel zu einem Seitengang empor, prüft aufmerksam Griffe und Tritte in dem brüchigen Gestein, bis er schließlich einen nicht mehr als schulterbreiten Abzweig erreicht, der aus der Schneevulkanhalle hinausführt. In diesem Schluff hofft er, kryogene Kalzite zu finden. Denn die bilden sich eher in kleinen Höhlenräumen, weil dort die Temperatur konstant niedriger ist. Sein Interesse für Höhlen und ihren Geheimnisse, sagt Lütscher, könne man durchaus als Analogie verstehen. Die Wege, die noch keiner gegangen ist, und die Fragen, die sich noch niemand gestellt hat, faszinieren mich am meisten. Auch in seinem Innsbrucker Laboratorium. Dort studiert Lütscher mit Hilfe von Stereo- und Fluoreszenzmikroskopen die Struktur der winzigen Findlinge. Mitarbeiter seines Teams lösen einzelne Kristalle in Salpetersäure auf und können auf diese Weise deren chemische Zusammensetzung feststellen. Andere Funde werden mit verdünnter Salzsäure gereinigt, damit die Forscher das Verhältnis von Uran- und Thoriumisotopen untersuchen können. Die Ergebnisse erlauben es Lütscher, das Alter der Kalzite zu bestimmen und damit auch den Zeitraum einzugrenzen, in dem sich das Höhleneis bildete. Im Dunkel der Höhle nimmt Lütscher einen kleinen, durchsichtigen Behälter aus seinem Rucksack, schüttelt ihn leicht, dann zeigt er Seebacher einige fingernagelgroße, aneinander klebende, honigfarbene Kügelchen darin. Das sind sie, sagt er. Wenn Lütscher auch hier in der Schneevulkanhalle fündig wird, dann kann er das Alter des Eises ermitteln und daraus schlussfolgern, wann es in der Vergangenheit im Toten Gebirge gefror und wann es taute. Einige von Lütschers früheren Mitbringseln stammen aus Le Clancher, einem teilweise vereisten Höhlensystem auf 2620 Meter Höhe über dem Saanetschpass im Westen der Berner Alpen. Unterstützt von einem internationalen Forscherteam konnte er die Entstehung seiner Funde auf einen Zeitraum zwischen 900 bis 1250 nach Christus datieren. Sie bildeten sich also etwa zu der Zeit, als Heinrich IV. Über die Alpen nach Canossa ging, um beim Papst Abbitte zu leisten. Da die Höhlen am Saanetschpass im Gebiet des Permafrostes liegen, die Klüfte im Karst heutzutage also dauerhaft von Eis verschlossen sind, bedeutete dies, es musste damals so warm gewesen sein, dass der Permafrost auftaute und das geschmolzene Wasser in die kalten Höhlen sickerte, wo es wieder gefror. Wärmeres Klima, mehr Höhleneisbildung. Das ist kein Paradoxon. Der Fund des Kalzits und seine Datierung sind der erste Beweis dafür, dass sich die mittelalterliche Warmzeit auch in den Alpen deutlich bemerkbar machte. Ein Ergebnis, das Grund zur Sorge ist. Denn Lütscher erhält mit dieser Erkenntnis auch Hinweise auf die Folgen künftiger Klimaerwärmung. In den Höhlen am Saanetschpass etwa wurde in den vergangenen Jahren eine starke Eisbildung beobachtet. Ein deutliches Zeichen dafür, dass der Permafrost erneut auftaut. Anders als im Mittelalter wäre diese Entwicklung heute extrem gefährlich. Die Alpen sind bis in die Hochtäler bewohnt. Straßen führen entlang steiler Flanken und über exponierte Pässe, Seilbahnen und Bergstationen erschließen die höchsten Gipfel. Unterkunftshäuser und Steiganlagen liegen in vergletscherten Regionen. All diese Infrastruktur wäre von Muren, Erdrutschen und Felsstürzen bedroht, wenn der Permafrost, der die Berge wie Kitt in ihrem Inneren zusammenhält, auftauen würde. Ob die Zunahme des Höhleneises auf eine natürliche Schwankung des Klimas zurückzuführen ist oder ob menschengemachte Einflüsse eine Rolle spielen, sagt Lütscher zwar, kann ich als Paläoklimatologe nicht beurteilen. Mit solchen Beobachtungen liefern Höhlenforscher jedoch die Basisdaten für Modellrechnungen, die dieser Frage auf den Grund gehen. So tragen die Zeugnisse über die Dynamik von Luft, Wasser und Eis aus der jüngeren erdgeschichtlichen Vergangenheit, gespeichert in stecknadelkopfgroßen Kalzitkügelchen, dazu bei, die Unsicherheiten in grobskaligen Klimamodellen zu verringern. Denn je feinmaschiger das Netz klimatischer Rekonstruktion geknüpft wird, zeitlich wie räumlich, desto mehr Daten können in die Klimaalgorithmen der großen Computermodelle eingespeist werden. Und desto exakter werden die Prognosen für die Klimaentwicklung der Zukunft sein. An diesem Tag allerdings suchen Lütscher und Seebacher in der Schwarzmooskugelhöhle vergeblich nach den unscheinbaren goldgelben Perlen. Der Nebeneingang der Schneevulkanhalle ist von Eis verschlossen. Und obwohl Lütscher es noch an verschiedenen anderen Schächten probiert, muss er erst einmal aufgeben, kein Durchkommen. Einen letzten Versuch nur will er noch starten. Am gegenüberliegenden Steilufer des Eissees hat er einen Eingang entdeckt, der eisfrei zu sein scheint. Vielleicht kann er dort seine Klimaproxys finden. Die Steigeisen an den Bergschuhen zwingen Lütscher zu einem breitbeinigen, ausgreifenden Gang. Wie ein Matrose auf einem schwankenden Schiff schreitet er über die Eisfläche. Plötzlich erfüllt ein lautes Krachen die Schneevulkanhalle und die Eisfläche des unterirdischen Sees zerbricht in große Schollen. Mühsam hält Lutscher die Balance, dann robbt er auf festes Eis zurück. Enttäuscht gibt er seinen Plan auf. Das Risiko, in Eiswasser einzubrechen, will er nicht eingehen. Es dämmert bereits, als wir wieder vor dem Elefanteneingang sitzen. Während wir unsere Rucksäcke schultern, sagt Lutscher, er wolle auf jeden Fall noch einmal in die Schwarzmooskogelhöhle zurückkehren. Denn wirkliches Neuland, das weiß er, offenbart sich nicht immer auf Anhieb.
Geo Audio. Hören und Reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.